Nein, das ist schön. Aber im Ernst, habt ihr euren Spruch aufgesagt? Haben wir unseren Spruch aufgesagt? Die richtige Antwort gegeben? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und was jetzt? Reicht das jetzt wieder mal für so ein Jahr? Haben wir mal so alles rausgepowert, was da war? Ein Jahr für die Auferstehung? Sprechen wir uns 2024 wieder mit demselben Rede-Antwort-Spiel? Danke, genau. Also es funktioniert nicht nur zu Silvester, es gibt noch mehr. Ne? Ja, aber so freche Fragen, mich beschäftigt das mitunter. Und ihr wisst, ich stelle gerne Fragen. Was fangen wir mit dem Rest des Jahres an, mit der Auferstehung? War es das jetzt? Jesus lebt doch nicht nur am Ostersonntag. Nicht nur also diesen einen Tag im Jahr und da machen wir etwas draus. Und ich bin schon ganz froh drüber, dass wir hier keine Ostereierei und Haserei hier in den Mittelpunkt stellen, dass eben halt draußen auch ganz was anderes sozusagen obendrauf steht, ganz bewusst. Zumindest an jedem anderen Sonntag feiern wir eigentlich den Auferstehungstag Jesu. Deswegen feiern wir ja keinen Sabbat mehr. Also eigentlich wäre da doch Potenzial drin. Und ihr wisst, wie sehr ich das hasse, eigentlich zu sagen. Weil eigentlich ist ein ganz blödes Wort. Also weglassen und feiern. Auferstehung. Auferstehung an jedem Tag. Auferstehung in jeder Woche. Immer wieder ganz neu. Das in meinen Tag hineinzunehmen. Jeden Tag mir bewusst zu machen, Jesus lebt. Und ich darf mit ihm leben. Und nicht erst dann, wenn ich mal gestorben bin, und zu sagen, da gibt es ja noch mehr. Das ist ja kein Punkt, das ist ja ein Doppelpunkt. Okay, aber könnte es sein, dass sich etwas von der Kraft, die Jesus auferweckt hat, auch in unserem Leben, in unserem Alltag widerspiegeln will, entfalten will, zum Einsatz kommen will? Die Frage ist nur, wo? An welchen Stellen? Warum oder woran müssen wir, woran musst du vielleicht an Ostern neu erinnert werden? Das war interessant beim Frühstück. Vorher kam so die Frage auf Ostern, eigentlich doch ein doofes Wort. Wieso feiern wir das Fest der Göttin Ostara? Daher leitet sich das her. Eigentlich müssten wir sagen, wir laden ein zum Auferstehungsfest, um es mal genau zu nehmen. Weil damit haben wir, es ist ein Frühlingsfest, und alles grünt und blüht, bin ich dabei. Aber es ist mehr. Und es wäre schade, wenn es nur das wäre, sehr zur Freude aller Kinder, sehr zur Freude der ganzen Schokoladenfabrik und etc. Ja, gönne ich Ihnen ja vielleicht auch noch, aber ich möchte mehr. Wollt ihr auch mehr? Der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Jetzt gucken wir da mal rein. Wir haben schon sozusagen den historischen Teil, den hat Andreas uns mit hineingenommen. Und wenn wir jetzt in 1. Korinther 15 hineingucken, ist es für mich fast das wichtigste Kapitel in der Bibel zum Thema Auferstehung. Paulus schreibt: Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen. Sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet. Und zwar dem Wortlaut entsprechend, in dem ich sie euch übermittelt habe. Anderenfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist da auch mir erschienen. Und etwas später, Vers 12, das also ist unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Wir wären dann als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus vom Tod auferweckt hat, den er doch gar nicht auferweckt hat, wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Da steckt Power dahinter. Also, Ostern, ich bleib mal dabei, weil es uns geläufig ist. Ostern heißt auferweckt werden. Und das begann ganz zentral. Ostern, ein auferweckter Toter. Aber glauben wir das eigentlich? Glauben wir wirklich, dass Jesus auferweckt worden ist? Wie viele Geschichten ranken sich da drum herum? Wir haben es eben schon gehört, der Leichnam ist geklaut worden. Vor allen Dingen von seinen Jüngern am liebsten. Und all das, was man dann noch nachlesen kann, ich müsste eigentlich sagen, wer im biblischen Unterricht ist, der kriegt ein bisschen mehr mit. Da man diese ganze Argumentation, das Grab ist versiegelt worden, es sind Wachen aufgestellt worden, dieser Schlitz in der Seite, all das belegt, Jesus ist wirklich tot gewesen. Aber immer wieder neu gibt es Reportagen darüber und Gerüchte, dass Jesus bis nach Indien gekommen sei und. Also sagen, ja, historisch, Jesus war da, aber mit Auferweckung, naja, also das Ganze, es bleibt drei dicke, fette Fragezeichen dazu. Dabei ist die Unsicherheit über die Auferstehung eben nicht neu. In Korinth war das damals nämlich genauso. Da gab es eben halt die Frage, wie sieht das eigentlich aus? Was ist mit unseren Toten? Ihr habt alle darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Ja, wo ist er denn geblieben? Und was ist jetzt mit den Leuten, die verstorben sind? Eigentlich haben wir alle damit gerechnet, wir erleben Jesus wieder. Und jetzt sind sie weg. Und nun? Was ist jetzt los? Haben die Pech gehabt? Ist hier was falsch gelaufen? Und das ist bis zu Paulus gekommen. Er hat es gehört und jetzt versucht er, ja, das wieder einzufangen, das gerade zu ziehen. Und was hat er gemacht? Er hat den Korinthern, den Leuten damals in der Gemeinde, das ganze Evangelium verkündigt. Das heißt, vollständig die frohe Botschaft, die gute Nachricht von Jesus, von seinem stellvertretenden Tod, aber auch von seiner Auferstehung verkündigt. Und trotzdem gab es einige, die sagen, nee, glaube ich nicht, kann nicht angehen. Nein, der ist nicht, oder beziehungsweise die Toten werden nicht auferstehen. Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied. Und die griechischen Philosophen, die haben ähnlich gedacht, zum Beispiel Sokrates, er hat den Tod als Freund begrüßt. Das heißt, der die unsterbliche Seele aus dem sterblichen Leib befreit hat. Das heißt, man war eigentlich leibfeindlich gesonnen. Und ja, Auferstehung, also das war irgendwie nicht, kein Anreiz. Und es musste als anstößig gelten, dann zu sagen, ja, da kann jemand doch leibhaftig wieder auferstehen. Paulus geht jetzt bei, wie bei so einem Domino-Day und klickt das alles so durch und sagt, ja, wenn nicht. Und er macht deutlich, dass die Auferstehung untrennbar, unverzichtbar ist, ja, für unser Christsein, für unseren Glauben. Dafür, dass ihr hier seid, dafür, dass ihr vielleicht irgendeine Gemeinde regelmäßig besucht, wer die Möglichkeit der Totenauferstehung leugnet, der lässt Jesus im Grab vermodern. Also Jesus ist bedeutungslos, keine Totenauferstehung, wozu Jesus? Er hat gesagt, er steht auf, der hat gelogen, also raus aus den Gemeindehäusern, raus aus den Kirchen oder Karfreitag, ja, wozu? Es gab doch viele Kreuze, viele sind gestorben. Nichts Besonderes, nur weil da einer in der Mitte gehangen hat und von sich behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Quatsch mit Soße. Also weg damit. Keine Chance, zu Gott zu kommen. Die Kluft zwischen Mensch und Gott, sie bleibt bestehen. Prickelt uns das? Geht uns das nahe? Wie sieht es aus? Der Tod hätte alles mit Schweigen und Trauer damals zugedeckt. Und wir wüssten nichts von diesem Sieg über die Sünde. Wir wüssten nichts von einer dauerhaften Vergebung, von diesem Strich, den Jesus gezogen hat für jeden von uns, den Lebensstrich sozusagen, über all das, was schiefgelaufen ist, wo wir Schuld auf uns geladen haben und auf uns laden werden. Und Jesus sagt, all das habe ich mit ans Kreuz genommen. Das gilt. Ja, wenn nicht, ja, dann gilt doch das auch nicht. Also, es wäre nur ein Traum. Alles, was Jesus lebte und sagte, da müsste überall dieses dicke, fette Fragezeichen hintergesetzt werden. Zu sagen, nee, das kann doch nicht ehrlich sein, das kann doch nicht echt sein. Wenn der an der Stelle nicht die Wahrheit gesagt hat, warum sollte er dann an der anderen Stelle die Wahrheit gesagt haben? Das Kreuz wäre Zeichen einer großen Enttäuschung. Und das setzt sich noch weiter fort. Die Bibel, Gottes Wort, unglaubwürdig. Warum sollte das irgendwie was für mein Leben bedeuten? Warum sollte das normativen Charakter haben, mir Werte von Gott her vorgeben? Passt doch alles nicht. Oder die Jünger, sie wären doch alle falsche Zeugen gewesen. Und infolgedessen bis heute die Christen auch. Ich bin ein Lügner als Pastor. Ich erzähle was, was gar nicht stimmt. Sonntag für Sonntag für Sonntag. Und ich habe so viele doofe Leute vor mir, die das auch noch glauben. Nehmt mal diesen Gedanken auf. Geht dem mal nach. Stellt euch dem mal. Zu sagen, ja, also, no hope, no future, nichts. Ihr merkt mit einmal, das bröckelt alles weg. Deswegen dieser Jenga-Turm. Wir können viel rausziehen, aber wenn wir das rausziehen, was bleibt am Ende? Ich habe jetzt keinen Haufen dahin gebaut, aber das wäre eigentlich die Konsequenz. Der christliche Glaube ist entleert. Es ist eine religiöse Bedürfnisbefriedigung. An irgendwas muss der Mensch ja glauben, höheres Wesen, wie auch immer. Wenn es euch nur gut damit geht, und jetzt würde es mich fast reizen zu sagen, Amen, schönen Sonntag noch, tschüss. Das war's. Und das Spannende ist, Paulus zieht fast so ein Fazit. Ich habe die Bibelstelle jetzt nicht ausgeschrieben, aber was er schreibt, ist 1. Korinther 15, Vers 32, zweiter Teil. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ich kenne das drastischer. Lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Konsequent. Ja, das heißt, wir müssten all das mitnehmen, was wir nur mitnehmen könnten, egal rechts, egal links, ich setze mich durch, ich meiner mir mich, nee, wie war das, ich meiner mich mir, Herr segne diese vier, damit würde ich rauskommen. Das wäre für mich die Konsequenz. Nichts. Dieser Lebensstil, so könnte er aussehen. Ich will auf meine Kosten kommen, Egoismus, Ausbeutung, Unterdrückung, all das lässt sich damit rechtfertigen. Und dann wird mir mit einem mal schlecht. Warum? Weil ich das erlebe, weil ich das wahrnehme, weil das genau passiert, wo Menschen ohne diese Hoffnung leben, passiert genau das. Und das ist das andere. Es bleibt kein Fragezeichen, sondern das ist das, was Paulus ja herausposaunt, aus vollster Überzeugung. Und ich hoffe, das, was wir auch teilen, wenn wir sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Dass wir sagen, ja, das stimmt. Aber nicht aus eigener Kraft, er ist auferweckt worden. Das ist im Griechischen ein feiner Unterschied. Also nicht Jesus aus sich selber, sondern Gott hat ihn auferweckt worden. Und die Beweise, die Indizien, die kann ich nicht nennen jetzt alle, aber ich habe schon angedeutet, es gibt eine Fülle, bis hin zu diesen 500 Augenzeugen. Was sind wir heute froh, wenn wir ein, zwei Augenzeugen irgendwo haben, bei irgendeinem Unfall. Und Paulus sagt, zu seinem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, ihr könnt die Leute fragen, die sind da und die können euch zuverlässig sagen, was hier passiert ist. Paulus greift auf ein altes Bekenntnis zurück, mit dem die Christen ja ihre Überzeugung ausgedrückt haben. Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Also das heißt, da war schon was, das war versprochen worden. Es ist eingetreten. Christus ist begraben worden nach der Schrift. Christus ist auferweckt worden am dritten Tag nach der Schrift. Das ist also so viel, so deutlich für ihn, ganz klar. Und spannend wird davon geredet, dass es vor 500 Männern waren. Warum immer die Männer? Heute sagen Leute, das muss man ändern. Aber damals galt die Aussage einer Frau nicht. Deswegen sagt Paulus, 500 Männer waren das. Okay, nur die ersten, die am Grab waren, nach anderen Übersetzungen und anderen Evangelien, waren die Frauen. Und ich will jetzt nicht so böse sein, weil die Frauen das schneller weitersagen. Die Männer das mehr verinnerlichen, glaube ich gar nicht. Sondern für mich das Entscheidende dran ist, Gott braucht bis heute lebendige und zuverlässige Zeugen für sein Handeln und seine Botschaft. Das ist das. Das ist Ostern. Ich sage das mal ganz frech, ich hoffe, ihr haltet das aus, aber Gott ist darauf angewiesen, dass wir unsere Klappe nicht halten können, dass wir von Ostern reden, von Auferstehung reden, von Jesus reden und nicht nur vom Wetter, von so vielen anderen Dingen. Und das ist so ein zweiter Gedanke. Ostern bedeutet oder muss für mich geradezu ein auferweckter Glaube bedeuten. Ihr kennt das von Fotos, das kann man gut lesen. Und jetzt so alte Fotos, da kam ich jetzt leicht daran und habe ich keinen mit geoutet. Aber wenn ein Foto älter wird, mal gucken, könnt ihr es jetzt noch lesen? Wenn man es weiß, ja. Wenn ich euch das vorher nicht gezeigt hätte, wäre das schon wieder schwieriger. Weil die Konturen und der Kontrast verliert sich zum Teil. Und ich glaube, dass Ähnliches mit unserem Glauben, unserer Beziehung zu Jesus auch passieren kann. Dass er den Kontrast, die Konturen verlieren kann. Und das heißt, Glaube kann erkalten, Glaube kann ja zur Gewohnheit werden. Und dass eben halt diese Spannung zwischen Erwartung und Enttäuschung. Ich habe das ja schon gesagt, diese Naherwartung, Jesus kommt wieder. Ja, und jetzt? Nichts passiert. In Jerusalem hatten die Leute zum Teil ihren Besitz verkauft und es war nichts passiert. Und jetzt waren sie auf Geldspenden von anderen angewiesen. Also, wie sieht es aus? Welche Konsequenzen werden aus dieser Enttäuschung gezogen? Wie gehen wir mit Enttäuschung um, wo Gott unsere Erwartungen, die wir haben, enttäuscht? Ich habe gebetet und Gott müsste doch. Ich habe mich nach Jakobus 5 salben lassen. Da müsste doch was sichtbar sein. Muss, automatisch, ist Gott darauf angewiesen? Wie sieht es aus? Oder diese alte Frage, die sogenannte Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? All das, warum hat Gott das oder das nicht verhindert? Hätte er doch gekonnt, aber warum macht er das nicht? Und was passiert bei uns, wenn unser Glaube in eine Krise reingerät? Halten wir das aus? Oder sagen, ja, so what, das war's. Ich höre auf, ich hau in den Sack. Oder wenn wir einfach nur unsicher werden, unsichere Zeiten, unsicherer Glaube, was bleibt denn dann? Damals gab es in Korinth eben halt Unsicherheiten. Was ist mit unseren Verstorbenen? Mit den Menschen, ja, die wir so schmerzhaft vermissen. Was, wo sind die denn jetzt? Jesus sollte wiederkommen, nicht da. Und nun, was ist mit den Toten? Wo sind sie? Oder nehmen wir die Jünger selbst nach dem Karfreitag. Wenn man damals eine Umfrage gestartet hätte unter ihnen, was wäre dabei herausgekommen? Vielleicht ein Seufzer, so frei nach dem Motto, schön war die Zeit. Es war toll. 3 Jahre lang mit Jesus zusammen. Ich werde es nie vergessen. Aber jetzt... Oder ein Aufschrei, alles vorbei, alles umsonst, es bleibt nichts. Und eine Ahnung davon merken wir, dass die Jünger wieder zurückgehen in ihren Alltag. Sie gehen fischen, weil Was sollen sie machen? Sie wissen mit sich nichts anzufangen. Also, aber wir brauchen nicht auf halber Wegstrecke stehen zu bleiben. Also nicht Glaube mit einem Fragezeichen, sondern Glaube, Vertrauen in Jesus zu setzen mit einem dicken Ausrufezeichen. Was hat damals dazu geführt, dass dieser Glaube wieder Feuer gefangen hat? Glaube braucht Nahrung. Der ist nicht automatisch immer auf gleicher Flamme da. Das waren nicht die gemachten Erfahrungen. Es war nicht das, was man gelebt oder erlernt hatte. Zu sagen, ja, so dieses alles, was ich von Jesus mitbekommen habe, das hält. Es waren auch nicht die Traditionen, also immer wieder neu Passa zu feiern, immer wieder neu für uns Ostern, Weihnachten, so die Feste zu begehen. Das reicht nicht aus, mit einfach zu machen. Und es war nicht der Bericht von anderen, also nicht vom Hörensagen. Weil du das sagst, glaube ich es dir. Das hat damals nicht funktioniert mit der Auferstehung. Nein, lief nicht. Sondern es blieb für sie immer noch dieses Fragezeichen. Sonst hätte sich das sofort wie ein Lauffeuer ausbreiten müssen. Nein, Ostern lag nicht in der Luft. Ostern war kein Selbstgänger. Ostern, ja, war nicht selbstverständlich für sie. Jesus hat es gesagt, ja und? Aber sie hatten halt keine Erfahrung mit Ostern. Also, das Entscheidende ist, erst durch die ganz persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen wird auch Glaube auferweckt. Kommen wir aus einer Normalität vielleicht heraus, aus einem Tran vielleicht heraus. Da entsteht die Wende. Die Auferstehung ist das Epizentrum des Glaubens, so hat es ein christlicher Verkündiger ausgedrückt. Die Auferstehung ist das Epizentrum des Glaubens. Rührt sich da noch was bei mir? Überzeugt mich das noch? Wie ein Erdbeben sich von einem Zentrum her in alle Himmelsrichtungen ausbreitet und noch an weit entfernten Stellen gemessen werden kann, so will die Auferstehung Jesu in alle Richtungen spürbar werden. Vielleicht manches Mal erschüttern. Wo brauchst du eine neue Begegnung mit dem auferweckten und lebendigen Jesus? Für mich die Frage von Ostern, von dem Auferstehungsfest. Und das setzt sich dann fort. Eigentlich ganz logisch, dann zu sagen, ja, also wenn ich einen auferweckten Glauben habe, dann muss ich ja auch irgendwo, muss sich dieser Glaube betätigen, dann muss es irgendwo ein auferwecktes Leben geben. Wenn Jesus auferweckt worden ist, wenn wir einen auferweckten Glauben haben, dann und nur dann ist auch dieses auferweckte Leben möglich. Und immer wieder neu rätseln wir heute herum, warum manches an Christen und auch an Gemeinden durchaus so normal, so kraftlos, so wenig ansteckend ist. Was machen wir da? 0815? 0816, rechnen wir noch ernsthaft mit? Bei dieser Rechnung brauche ich keinen Schüler lange zu fragen, was dabei rauskommt. 2 und 2 irgendwas ergibt 4, also ganz logisch. Aber wie sieht es aus, rechnen wir noch ernsthaft damit, dass die Kraft, die Macht Gottes, die Jesus ins Leben zurückgerufen hat, auch in unserem Leben wirksam werden kann, wirksam werden soll, wirksam wird, rechnen wir? Oder bleibt da eine Variable, eine Unbekannte für uns? Wie sieht das aus? Bleiben wir hinter dem zurück? Wie sieht es aus? In unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, da will seine Kraft wirksam werden. Trauen wir das Gott zu, dass er auch heute noch mit seiner Liebe, mit seinem Evangelium auf dem Weg zu Menschen ist, ja, um sie zu retten? Glauben wir das? Und wenn wir es glauben, wie zeigt sich das? Ist das nur ein Nicken oder so wie am Karfreitag, sage ich ein Amen dazu? Das ist schön, ein Amen, ja. Aber leben wir das? Wie sieht es aus? Wenn nicht, wenn wir das nicht glauben, dann sollten wir keine Glaubenskurse anbieten. Kaum zu glauben, streichen wir. Keine Gottesdienste, wir brauchen keinen Pastor mehr. Also in letzter Konsequenz rede ich mich gerade um Kopf und Kragen. Aber genau das wäre das doch. Wozu brauchen wir denn all das andere? Wir sollten auf keinen Fall auf die Idee kommen, irgendjemand einzuladen oder über unsere Erfahrungen mit Gott zu reden, weil wir haben ja nichts anzubieten. Es wäre nichts da. Und ich beneide die Jünger damals um diesen Moment, in dem ihr Leben wirklich wieder diesen Wendepunkt erlebt hat. So als ob ein Ausschalter mit einer Mal angeschaltet wird. Jesus gesehen. Ja, erlebt. Unvorstellbar. Sie hatten es gehört, aber es war unglaublich. Und jetzt mit einem Mal glauben sie es. Wie verwandelt waren sie. Durch nichts und niemand waren sie aufzuhalten. Sie ließen sich den Mund nicht verbieten. Sie sind vor Gericht gelandet. Ja und? Ihnen wurde verboten, von Jesus zu reden. Und was machen sie? Sie sagen es den Leuten direkt ins Gesicht. Wir können es nicht sein lassen, von Jesus zu reden. Und dann trete ich mal vor den Spiegel und sage, ja und, kannst du den Mund halten? Oh ja, ich kann sehr gut den Mund halten. Redest du von Jesus? Ja, aber vor einem ausgesuchten Publikum. Wo redest du denn von Jesus? An welchen Stellen? Wie sieht es aus? Sie mussten von Jesus reden. Und ich glaube, das müssen wir wieder neu lernen. Angefangen von mir. Weil ich meine damit nicht die Predigt, ich meine nicht den Gottesdienst. Müssen wir vielleicht gerade an Ostern neu lernen, die Eierschalen der Gewöhnung abzulegen, die erneuernde Kraft und die Begeisterung der Osterfreude wieder für uns zu entdecken? Ich hatte ja vorgeschlagen, es gibt ja das Osterlachen, wird ja an manchen Stellen praktiziert. Ist uns fremd. Aber Osterfreude, wie werdet ihr nachher nach Hause gehen? Mit einem Strahlen? Oder zu sagen, naja gut, wir sehen uns Sonntag wieder. Nächster Sonntag, neue Predigt, neues Thema, machen wir mal was anderes, wenn ich denn da bin überhaupt. Also wie sieht es aus? Ostern bedeutet, auferweckt zu werden. Einmal am Ende der Zeit, ja, wenn Jesus wiederkommt. Aber Ostern kann auch heute bedeuten, auferweckt zu werden. Und die Frage ist, willst du leben? Jetzt, heute, hier. Also ende ich mit, der Herr ist auferstanden. Also das können wir noch besser. Aber ich mache das jetzt, ich nehme das dir jetzt nicht vorweg. Nein, weil es mir nicht darum geht, eine Vokabel abzufragen. Das ist dann immer so gemacht. Aber ich wünsche mir von Herzen, dass es bei uns von Herzen kommt. Dass wir das ausstrahlen. Und das ist mehr. Das kann ich nicht abfragen. Das kann ich nur leben. Und du genauso. Amen.